Einen schönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich hier aus dem Radio Horeb Studio bei Bonn im Rheinland. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Deutschland ist in der EU das Land mit der niedrigsten Kinderzahl. Im vergangenen Jahr waren nur noch 13,1% der deutschen Bevölkerung unter 15 Jahren alt. Und die Tendenz ist weiter sinkend. Im Schnitt hat eine Frau bei uns so in etwa 1,5 Kinder. Das klingt seltsam, das ist halt der Durchschnittswert. Vor diesem Hintergrund sind Familien mit 5, 6, 7 oder noch mehr Kindern wirklich seltsame Objekte. Kinder, darf es ein bisschen mehr sein? Wie wird man Mutter von 7 Kindern in der heutigen Zeit? Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfesendung und mit uns verbunden ist Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Ärztin, Ehe- und Familienberaterin, mehrfache Buchautorin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Horn.
Ja, Ihnen auch ein herzliches Willkommen, Frau Fröhlich.
Frau Horn, wenn Leute erfahren, dass Sie eine 7-fache Mutter sind, was sind da so die Reaktionen?
Das ist sehr unterschiedlich, wo ich bin. Also ich bin ja oft auf Vortragsreise und wenn ich da sage, ich bin Mutter von 7 Kindern, vor allen Dingen, wenn ich dann noch erwähne, ich habe eine Tochter und 6 Söhne, dann ist es meistens so kurzes und dann wird applaudiert. Und ich bekomme sehr viel Wertschätzung dafür, dass ich in der heutigen Zeit 7 Kinder großziehe. Wenn ich aber im privaten Umfeld irgendwo bin, ich kann mich noch gut erinnern, ich war eingeladen bei einer Frau, die ich noch nicht so gut kannte, zum Frühstück und da saßen noch 6 andere. Und sie erzählten alle so, was sie so für Probleme mit ihrem Einzelkind oder ihren 2 Kindern hatten. Und ich war noch ziemlich still, weil ich noch nicht so bekannt war. Und irgendwann fragte mich jemand, haben Sie auch Kinder? Und dann habe ich so gesagt, ja, 7. Und dann sagten die anderen, ja, dann brauchen wir ja gar nichts mehr sagen. Also dann können wir ja gar nichts mehr sagen. Wenn wir mit unserem einen Kind schon oder mit 2 Kindern nicht zurechtkommen, ja, was wollen Sie denn mit 7 machen? Also dass sie fast mundtot waren. Und dann habe ich wieder gesagt, ja, aber ich habe doch noch gar nicht gesagt, ob ich mit den Kindern zurechtkomme, was ich für Probleme habe. Ich habe doch nur die Zahl genannt, mehr habe ich doch nicht genannt. Ja, aber das war so unglaublich, das hat sie einfach erschlagen. Das ist das eine. Das andere ist auch sehr nett. Meine Schwiegermutter ging spazieren und traf eine Freundin und dann sagte, ja, wie geht's denn eigentlich Ihrem ersten Sohn oder deinem ersten Sohn? Und dann sagte sie, ja, dem geht's ganz gut und der hat 7 Kinder. Und die Frau sagte, dann ist er entweder asozial oder Christ. Also das ist, glaube ich, so die ganze Bandbreite, mit der man da konfrontiert ist, von Staunen bis Kopfschütteln. Das muss doch auch heute nicht mehr sein. Es gibt doch Verhütungsmittel. Heute muss doch keiner 7 Kinder haben. Und man merkt so, was so alles im Kopf abläuft. Wir waren auch mal in einem Segelclub und da hat dann eine Frau gefragt, darf ich mal eine komische Frage stellen, hat denn bei Ihnen jedes Kind eine eigene Matratze? Weil ich würde gerade welche aussortieren und ich könnte Ihnen sonst welche geben. Also man hat mit ganz vielen verschiedenen Antworten zu tun.
Also auch viele Klischees, die da mit reinspielen.
Ja, auf jeden Fall.
Von Ihren 7 Kindern sind ja nicht alle leibliche Kinder. Ist das ein Unterschied, wenn Sie das dann erwähnen?
Ja, also 5 Kinder sind leibliche Kinder und 2 Kinder sind angenommene Kinder. Und zwischendrin hatten wir auch noch mal ein Pflegekind für knapp 3 Jahre. Ich glaube nicht, dass das ein Unterschied ist, es sei denn, dass man das noch mehr honoriert und sagt, ach, auch noch in Anführungszeichen fremde Kinder haben sie großgezogen. Also ich glaube schon, dass da eine ganz große Wertschätzung auch dabei ist.
Also das klingt dann nicht so von wegen, also das hat mit der Verhütung nicht so richtig geklappt, so ungefähr, sondern eben man weiß, daran sieht man, dass es auch eine bewusste Entscheidung ist bei Ihnen, das ist dann dadurch nach außen echt sichtbar. Mir fällt auf, Frau Horn, wir haben ja immer wieder über Sendungen miteinander zu tun, dass Sie wirklich ein echter Familienmensch sind. Also ein kleines Beispiel, Sie haben vor 2 Tagen gesagt, ja, ich habe jetzt nicht viel Zeit zum Telefonieren, mein Schwiegersohn hat Geburtstag. Also man spürt, das ist für Sie ein echter Termin, da legen Sie Wert drauf, dass Sie da sind und man merkt auch durch die Hochzeit hat Ihre Kinderzahl sich auch vermehrt nochmal, dass Sie sehen, Ihre Schwiegertöchter oder ihren Schwiegersohn als echte Familienmitglieder an. Also das heißt, für Sie ist es doch einfach Familie ganz wichtig. War das immer so?
Nee, das war nicht immer so. Aber Sie haben recht, es ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Und ja, ich habe mir früher öfters Gedanken gemacht, weil meine Schwester habe ich beobachtet, ich habe also eine Schwester, egal welche Kinder ins Haus kamen, sie hat mit denen gespielt, sie hat ihre Freizeit dafür geopfert und war immer ganz erfüllt. Und ich habe gedacht, oh, also gut, für Kinder, die mir anvertraut sind, wie zum Beispiel ein Patenkind oder meine eigenen Kinder oder so, da kann ich alles investieren. Aber ob ich das auch für alle Kinder könnte, also ich habe da schon für mich so ein Stück weit einen Unterschied gemacht, dass die, die zu mir gehören, da habe ich ganz viel Zeit investiert und für andere Kinder nicht ganz so viel Zeit. Aber gut, wie hat sich das überhaupt alles entwickelt? Also ich bin halt, wie gesagt, mit einer Schwester groß geworden und ich fand das eigentlich auch ideal, muss ich sagen. So zu viert, also wir passten gut ins Auto und Gesellschaftsspiele gibt's ganz oft zu viert und wir haben sehr viel gespielt miteinander als Familie. Wir waren so eine richtige, ja, Einheit zusammen. Und dann lernte ich meinen Mann kennen im Studium der Medizin und er ist mit drei Brüdern groß geworden, also mit zwei Brüdern noch, sie waren zu dritt zu Hause. Und er hat dann immer davon gesprochen, ich will auf jeden Fall drei Kinder. Und ich habe gesagt, und ich will auf jeden Fall zwei Kinder. Und ich wollte nur Mädchen haben und er wollte nur Jungs haben. Dann habe ich gedacht, guck mal, es ist genauso, wie man groß geworden ist. Irgendwo, wenn man nicht drüber nachdenkt, nicht reflektiert, übernimmt man noch ganz, ganz viel von zu Hause. Ich meine, es gibt auch das Umgekehrte, dass man sagt, das, was ich zu Hause erlebte, auf gar keinen Fall. Zum Beispiel meine Schwiegermutter war Einzelkind, hat gesagt, das will ich auf gar keinen Fall meinen Kindern zumuten, Einzelkind zu sein. Ich werde auf jeden Fall mehr als ein Kind kriegen. Oder man kann natürlich auch sagen, wenn man aus einer Großfamilie kommt, boah, das war so anstrengend, immer diese vielen Kinder, also ich kriege höchstens eins oder zwei. Oder ich kenne auch eine Familie, da ist der Mann mit einem Bruder groß geworden und der hat gesagt, das war so furchtbar, immer dieser Konkurrenzkampf, immer dieser Wettkampf, ich werde mal nur ein Kind bekommen. Also ich glaube, da gibt es alle verschiedenen Variationen, aber noch zurück zu uns. Bei uns war es so, ich habe gedacht, zwei Mädchen, das wäre einfach, das wäre gut und er wollte drei Jungs. Und ja, wir haben das Studium zusammen gemacht, haben dann geheiratet, haben überlegt, wir möchten gerne eine Doppelarztpraxis gründen und dann zwei bis drei Kinder bekommen. Ja, und so kamen die ersten zwei Kinder, ein Mädchen, ein Junge. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem dritten Kind schwanger war, dass man mir sagte, warum wollen Sie denn noch ein Kind? Sie haben doch schon die Idealbesetzung, ein Mädchen, ein Junge. Das ist doch der Traum eines jeden Paares von beiden Geschlechtern eins. Es gibt nicht mehr Geschlechter vor Horn, oder denken Sie, es gibt noch ein drittes Geschlecht? Da fing das schon an, dass man sich verteidigen musste, wenn man mehr als zwei Kinder haben wollte. Es war vielleicht auch noch so die Zeit, wo das so das deutsche Ideal war, Mutter, Vater und zwei Kinder. Aber wir hatten uns auf noch ein Kind gerne einlassen wollen, aber dieses Kind starb. Ich habe dann meine erste Fehlgeburt erleben müssen, was für uns überhaupt nicht in unserer Gedanken war, also an die Idee hätte ich überhaupt nicht gedacht, ein Kind im Mutterleib zu verlieren. Das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Aber mein Gynäkologe, der hat immer gesagt, mit einer Fehlgeburt hört man nicht auf. Das zeigt mir, Sie haben Kinderwunsch und bitte versuchen Sie es nochmal. Natürlich könnten Sie wieder enttäuscht werden, aber ich glaube, es ist besser, Sie versuchen es nochmal. Ja, und nach einer gewissen Zeit, man soll ja dann immer mindestens drei Monate nicht schwanger werden, damit es nicht wieder zu einer Fehlgeburt kommt, bin ich dann auch wieder schwanger geworden und unser zweiter Sohn kam zur Welt. Und wir merkten, dass Familie immer mehr Freude macht und dass jedes Kind etwas anderes uns mitbringt und zeigt. Und wir haben auch sehr viel in der Zeit auch gemeinsam gebetet und in der Bibel gelesen und haben immer wieder Bibelverse gefunden, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, dass sie ein Geschenk sind. Und ja, wir bekamen Freude daran, noch mehr Kinder zu bekommen. Und so wurde ich wieder schwanger, aber leider habe ich auch dieses Kind verloren. Jetzt hatte ich zwei fehlgeborene Kinder und drei Kinder, die lebten. Und die Ärzte sagten, ja, wenn das schon eine zweite Fehlgeburt ist, ist die dritte vielleicht auch um die Ecke. Also vielleicht wäre es doch besser, wenn Sie Ihre Familienplanung abschließen. Und so haben wir für uns gedacht, ja, wir wollen dankbar sein über die drei gesunden Kinder, die wir haben. Und haben auch überall so erzählt, also wir denken, dass wir kein leibliches Kind mehr bekommen. Aber Gott hat ja viele Möglichkeiten, wenn er möchte, dass wir eine größere Familie werden. Und ja, es geschah dann wirklich ein Wunder. Eineinhalb Vierteljahr nach der Geburt unseres Sohnes hatte mein Mann nachts einen Traum von einem umadressierten Päckchen. Er sagt, ich habe was Blödes geträumt, wir kriegen ein umadressiertes Päckchen. Kannst du dir darunter was vorstellen? Also der Adressat war durchgestrichen und unsere Adresse habe ich ganz deutlich nebenan gesehen. Nee, sage ich, keine Ahnung, was soll das denn sein? Aber es war sehr merkwürdig, dass wir dann einen Tag später einen Anruf bekamen von einem Sozialarbeiter, der sagte, wir haben regelmäßig zusammen gebetet. Ich habe hier ein Kind, was ich vermitteln möchte, und das muss aber ein bisschen weiter entfernt vermittelt werden. Und ich habe so gestaubsaugt, habe immer so gebetet, Gott, für wen soll ich denn dieses Kind haben? Und ich weiß keine Familie, denen ich es geben kann. Und auf einmal seid ihr mir in den Sinn gekommen. Ihr habt zwar keinen Antrag gestellt auf ein Pflegekind, aber könntet ihr euch nicht vorstellen, zu euren drei noch ein Kind dazuzunehmen? Es ist ein kleines Mädchen. Und tja, das war natürlich eine ganz neue Dimension. An das hatten wir so jetzt konkret noch nicht gedacht. Wie gesagt, wir hatten keinen Antrag gestellt. Und dann haben wir uns erstmal jeder überlegt, wer will was. Und mein Mann, der war sofort offen und sagte, ja, kann ich mir super gut vorstellen. Dann hätten wir doch vier Kinder, das wäre doch schön. Und ich habe so gedacht, also ich komme mit den dreien jetzt super gut klar. Und ich hatte auch angefangen, in einer Familienarbeit mitzuarbeiten und habe da ganz viel Freude dran gehabt, immer Seminare auszuarbeiten, die dann mein Mann und ich zusammengehalten haben. Aber ich habe so die Hauptarbeit gehabt, das alles auszuarbeiten. Und so dachte ich, wenn wir jetzt ein kleines Mädchen kriegen, wird mein ganzer Tagesablauf durcheinander. Und wer weiß, was die alles mitbringt und wie sich das auswirkt. Denn die Familie ist ja wie so ein Mobile. Wenn man ein Glied verändert, verändert sich das ganze System. Aber nach anderthalb Tagen und viel Gebet hatten wir doch das innere Ja, dass wir das machen wollen. Und so ist dieses kleine Mädchen zu uns in die Familie gekommen. Also sie waren dreiviertel Jahr jünger als unser letztgeborener Sohn. Und wir dachten auch, dass wir sie nicht nur als Pflegetochter aufnehmen, sondern irgendwann auch adoptieren. Aber es sollte anders kommen, denn nach knapp 3 Jahren stellte der Vater, der wieder geheiratet hatte und wieder in stabilen Verhältnissen lebte, den Antrag, er wollte seine Tochter zurückhaben. Und in vielen verschiedenen psychologischen Gutachten wurde gesagt, ja, das Kind ist jetzt knapp 4 und sie könnte jetzt noch 10 Jahre mit ihrem leiblichen Vater leben und wir würden das sehr befürworten. Und für uns brach eine Welt zusammen, dass wir dachten, boah, wir haben dieses Kind wie ein eigenes geliebt und waren fest überzeugt, sie wird irgendwann unsere adoptierte Tochter werden. Und jetzt mussten wir sie 2 Tage vor Weihnachten abgeben. Und für uns brach als Familie alles zusammen. Auch die Kinder haben versucht, sie zu verstecken, haben gesagt, nein, sie ist unsere Schwester und das geht nicht. Und der Papa kann sie nicht zurücknehmen zu sich. Und sie hat doch jetzt so lange hier gelebt. Aber das Unausweichliche kam, sie ging. Und danach habe ich so für mich gesagt, das mache ich nie wieder. Ein Kind aufnehmen und wieder abgeben. Das ist schlimmer, als wenn ich sie jetzt durch Krebs verloren hätte oder durch einen Autounfall. Also sie abgeben zu müssen, sie lebt und lebt jetzt woanders wieder. Also es war für uns lange ein tiefer Schmerz in uns. Um das vielleicht ein Stück weit abzurunden, wir haben dann 1 Jahr keinen Kontakt mit ihr gehabt. Danach hat der Vater das auch sehr stark gefördert, dass wir sie immer wieder sehen konnten. Und sie ist dann in allen Ferien, durfte sie uns besuchen und wir haben die Familie besucht und wir haben auch heute noch einen sehr guten Kontakt zu ihr. Aber es war eine sehr, sehr harte Erfahrung. Gut, jetzt hatten wir also wir hatten nicht 3 Kinder, weil in der Zwischenzeit, also die Nicole, die kam 89, ist sie geboren und kam 90 zu uns und 1991 bekamen wir noch ein leibliches Kind. Und das ist aber eine lange Geschichte mit Gott, wo er mich darauf vorbereitet hat, dass er uns noch ein leibliches Kind schenken möchte. Und ich sage immer so, er hat sehr darum gerungen, dass ich ein Ja dazu bekam, dieses Kind auf die Welt zu bringen, weil ich für mich, wie gesagt, abgeschlossen hatte. Aber ich hatte doch sehr stark den Gedanken, dass er dieses Kind auf dieser Welt noch haben möchte. Und ich habe mal im Gebet gesagt, Gott, wenn du noch mehr Kinder auf diese Welt bringen möchtest durch uns, dann lass es uns wirklich verstehen und hören und lass uns ein ganzes Jahr dazu finden. Denn du hast Pläne auch mit Kindern. In der Bibel sehe ich immer wieder, dass Kinder auch verheißen wurden und dass sie spezielle Aufträge hatten. Und ich möchte diesem Auftrag nicht im Wege stehen. Das war so ganz tief in mir. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwann mal im Himmel ankomme und Gott sagt dann, ja, ich hätte ja gerne durch dich noch einen Lehrer oder einen Arzt oder einen Priester oder was auf diese Welt geschickt, aber du hast Nein gesagt, das wäre für mich nicht so gut zu ertragen. Dann versuch bitte so mit mir zu reden, dass ich es verstehe. Das ist ja nicht immer ganz einfach, Gottes Stimme zu hören. Aber in dem Fall war es so, dass es sehr eindeutig war, dass Gott dieses Kind noch haben wollte auf dieser Erde, auch wenn ich nicht sofort ein Ja gefunden habe und habe da auch erst gehadert. Also ich bin von Natur aus so ein Rebell und rebelliere auch oft und sage dann auch Gott, oh Mann, das fällt mir jetzt aber schwer und eigentlich habe ich abgeschlossen und ich möchte eigentlich nicht mehr schwanger werden und nicht mehr jetzt 18 Jahre wieder voll für ein Kind Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich so gesagt, aber dann musst du mir eine ganz große Sehnsucht nach diesem Kind geben und eine ganz große Liebe. Und das hat er auch gemacht. So wurde dann unser nächstes Kind geboren, 91. Und ja, irgendwie war es so, dass wir weiter Freude an Kindern bekamen. Und nach dem Josa wurde ich nochmal schwanger. Und leider wurde dieses Kind aber, war nicht lebensfähig und wurde dann auch eine Fehlgeburt, ein fehlgeborenes Kind. Und mittlerweile schreiben wir das Jahr 1993 schon und wir bekamen eine erneute Anfrage, ob wir nicht Kinder aufnehmen könnten. Eine andere Sozialarbeiterin, die in einem Krankenhaus in Düsseldorf arbeitete, rief uns an und sagte, ihr habt doch immer so ein großes Herz für Babys und hier sind gerade Zwillinge geboren und die Mutter ist überfordert mit den Zwillingen, zumindest das erste Jahr. Könntet ihr euch vorstellen, die Zwillinge für ein Jahr aufzunehmen und dass die Mutter sie dann wieder nimmt? Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, genau schon zu wissen, du musst die Kinder wieder abgeben. Und ich hatte ja vorher gesagt, sowas werde ich nie wieder machen. Und sie sagte, wisst ihr, einzeln kriege ich die Kinder unter, aber ich möchte sie nicht auch noch trennen, wenn sie schon von ihren Eltern getrennt sind. Und ich suche eine Familie, die bereit ist, wirklich diese beiden aufzunehmen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich kenne viele, viele Familien, die auch offen sind, Kinder aufzunehmen. Ich nehme das mal mit und ich rufe ein paar Frauen an und ein paar Männer. Und das habe ich dann auch gemacht, Freunde angerufen. Die einen, die hatten drei Mädchen. Und dann habe ich gesagt, wäre das nicht was für euch, jetzt noch zwei Jungs großzuziehen oder zumindest für ein Jahr erstmal. Man weiß ja nie, wie es sich entwickelt. Und dann habe ich noch ein anderes Paar gefragt, aber aus den unterschiedlichsten Gründen wollten diese anderen Familien nicht. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, hör mal, wir hätten hier die Möglichkeit, noch zwei Jungs aufzunehmen. Was hältst du denn davon? Und er sagte, boah, ich habe das schon so auf dem Herzen, dass wir nochmal Zwillinge bekommen. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Also er war immer einer der seltenen Exemplare Mann, die gesagt haben, ja, gerne. Und ja, so haben wir dann gesagt, gut, es stimmt, ich bin wirklich eine Mutter, die sehr, sehr gerne Babys hat. Und wir können uns das zutrauen. Diese Babys hatten auch ein Atemnotsyndrom, das heißt, sie haben immer wieder mit der Atmung ausgesetzt. Und so war die Sozialarbeiterin sehr dankbar, dass wir beide Ärzte sind. Und das hat auch der Mutter den Schritt erleichtert, diese Babys zu uns zu geben. Ja, so waren wir dann, 1993, war es dann auf einmal so weit, dass wir eine Tochter und fünf Söhne hatten. Und das war sehr herausfordernd, weil auch wirklich diese Geräte ganz oft angingen und es schon sehr anstrengend war, diese Zwillinge in diesem ersten Jahr großzuziehen. Nun haben wir ja gedacht, sie gehen wahrscheinlich nach einem Jahr wieder, aber ehrlich gesagt, man kann das selber auch gar nicht. Man kann nur ganz lieben oder gar nicht. Also wir haben sie gleich angenommen wie unsere Kinder und haben sie von Anfang an geliebt und alles für sie getan. Und nach einem Jahr wurden wir dann gefragt, ob wir nicht bereit wären, die Zwillinge zu behalten. Weil die Mutter, der war klar geworden, ich schaffe das einfach nicht. Ich packe das nicht, Zwillinge großzuziehen. Und sie war sehr dankbar, dass sie bei uns so gut aufgehoben waren. Ja, und mittlerweile sind sie schon 23 Jahre, also sind die ganze Zeit bei uns gewesen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass sie unsere Familie bereichern. Ja, aber es sollte noch ein weiteres Kind kommen. Wir hatten ja nun fünf Söhne und irgendwo hatten wir die Sehnsucht, ob Gott nicht doch noch eine Tochter für uns hat. Und unsere Älteste, die hat auch immer dafür gebetet und hat gesagt, ach Gott, gib mir doch bitte noch eine Schwester. Ich habe jetzt fünf Brüder und ich würde so gerne eine Schwester haben. Und das war auch interessant, als wir die Frage hatten, sollen wir die Zwillinge aufnehmen? Da haben wir das so mit den Kindern zusammen besprochen und dann hat sie gesagt, ach, wenn das Mädchen wären, dann wäre das für mich leichter, ja zu sagen, aber noch mehr Jungs. Aber trotzdem fand sie dann ja. Und ja, so haben wir eine große Sehnsucht bekommen, noch eine Tochter zu bekommen, haben Gott darum gebeten und ich wurde auch nochmal schwanger. Und unser letztgeborener Sohn Benjamin kam 1995 auf die Welt. Ich war knapp 40 und hatte für mich auch so eigentlich immer so gesagt, also bis 40 ist eine gute Zeit, noch ein Kind zu kriegen. Danach weiß ich nicht. Aber es war halt keine Tochter, sondern es war wieder ein Sohn, was zunächst kurzfristig eine Enttäuschung war, vor allen Dingen für unsere Tochter. Die war ganz, ganz daneben, als sie hörte, es wird wieder ein Junge. Aber mittlerweile ist das natürlich alles Schnee von gestern und alle freuen sich über diesen Sohn und den Bruder. Und wir haben gedacht, für ihn ist es natürlich auch sehr schön, dass er jetzt Brüder über sich hat und wer weiß, wie es so als letztes gewesen wäre, nochmal ein Mädchen zu sein. Und unsere Tochter wäre ja dann auch, als er 6 gewesen ist, ist sie schon aus dem Haus gegangen. Und sie sagt, ja, ich hätte wahrscheinlich gar nicht so eine Beziehung zu dieser Schwester aufbauen können, wie ich mir das immer gewünscht habe. Ja, und danach, muss ich sagen, haben wir noch 2 Kinder gehabt, die aber beide gestorben sind im Mutterleib. Also ich habe dann mit 44 meine letzte Fehlgeburt gehabt und danach habe ich dann zu Gott gesagt, ich glaube, jetzt ist es gut und ich werde keine leiblichen Kinder mehr bekommen. Jetzt habe ich 5 Kinder schon im Himmel und die werde ich zwar alle kennenlernen, weil ich glaube, dass sie im Himmel weiterleben, aber für uns war dann wirklich Zeit zu sagen, die Familienzeit geht zu Ende. Interessanterweise haben wir danach nochmal eine Anfrage bekommen, nochmal Zwillinge aufzunehmen, aber da haben wir für uns gesagt, erstens, wir sind zu alt dazu und wir schaffen es psychisch nicht mehr, wenn die Kinder in der Pubertät sind, dann sind wir Ende 60 und das wollten wir auch für die Kinder nicht. Und da haben wir dann Nein gesagt, auch im Einverständnis mit all unseren anderen Kindern, die auch gesagt haben, ach, wir würden uns doch auch jetzt freuen, wenn ihr mehr Zeit wieder für uns habt, uns mal besuchen könnt und nicht euch wieder jetzt 18 Jahre nur in Kinder investieren, die ganz viel Mangel haben und ganz viel von euch brauchen. So war etwa meine Geschichte auf dem Weg zu 7 Kindern und 5 Kindern, die ich schon im Himmel habe. Ich sage jetzt nicht, dass man das so nachahmen sollte oder machen sollte. Ich kann nur sagen, das ist mein Weg gewesen.
Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Frau Horn, dass Sie uns das so offen und freimütig auch erzählt haben. Ich denke, das ist eine Geschichte, die ganz vielen von uns Mut machen kann, sowohl denjenigen, die auch vielleicht bei Fehlgeburten nach ein paar wirklich blockieren und einfach nicht mehr sich vorstellen können, da doch noch mal etwas zu versuchen, so als wäre das ein absoluter Schlussstrich. Als auch bei denjenigen, die sich vielleicht sagen, ja, viele Kinder, das ist etwas, das hat man von Anfang an geplant und wenn es jetzt außerhalb von meiner Planung ist, dann brauche ich mir das auch nicht vorstellen zu müssen. Also ich merke, dass diese Offenheit, die Sie da hatten, einfach mit dem Leben, wie Gott es schenkt, zu tanzen, sagen wir es mal so, nicht? Dieses darauf eingehen und immer wieder mitgehen. Es ist weder von oben aufoktroyiert, noch es ist nur selbst geplant. Es ist so wirklich eine Geschichte eines Paares und einer Familie im Miteinander mit Gott. Und ich persönlich fand Ihre Geschichte sehr bewegend. Dankeschön, Frau Horn, dafür. Und liebe
Danke.
Hörerinnen und Hörer, jetzt beginnt auch Ihre Zeit in dieser Sendung, in der Sie sich nun persönlich mit einbringen können, entweder mit Fragen, die Sie haben. Vielleicht stehen Sie auch gerade vor der Frage, was ist mit meiner Familienplanung, wie gehe ich damit um? Oder Sie möchten selber davon erzählen, wie Sie mit einer kinderreichen Familie entweder selber groß geworden sind oder eben eine kinderreiche Familie in einer Zeit haben, in der so etwas überhaupt nicht Mainstream ist. Vielleicht auch Ihre Nöte, Ihre Sorgen damit. Sie können sehr gerne anrufen unter 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer 089 517 008 008. Die führt Sie direkt zur Lebenshilfesendung mit dem Thema Kinder. Darf es ein bisschen mehr sein? Wie wird man Mutter von 7 Kindern in der heutigen Zeit? Und jetzt hören wir etwas Musik. Kinder, darf es ein bisschen mehr sein? Wie wird man Mutter von 7 Kindern in der heutigen Zeit? Unser Gast zu dieser Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb ist Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Familienberaterin, Eheberaterin, mehrfache Buchautorin, Ärztin und Mutter von 7 Kindern. Sie können anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Und Frau Korbka aus der Gegend von Frankfurt hat uns angerufen. Grüße Sie, Frau Korbka.
Ja, grüße Sie. Dieser Vortrag hat mich natürlich sehr beeindruckt, wie wahrscheinlich vielen Hörern. Und ich habe jetzt einmal eine Anmerkung und noch mal eine praktische Frage. Wie war das möglich, mit so vielen Kindern im Auto zu fahren oder die einzeln zum Hort zu bringen oder zur Schule? Oder wie konnte die Frau Horn das praktisch bewältigen? Das ist meine Frage. Dann würde ich erstmal die Antwort warten und dann habe ich noch eine Anmerkung.
Okay, dann bleiben Sie in der Leitung, Frau Korbka, Frau Horn.
Ja, also beim Auto war es so, es gibt Autos, die haben 7 Sitze.
Okay.
Und es gibt sogar ein Auto, das ist ein VW-Bus mit verlängertem Radstand, wo man also auch noch extra hinten mehr Gepäck einpacken kann. Mhm. Also das ist das, womit wir 7 Kinder transportieren konnten. Und man braucht noch nicht mal einen Busführerschein dafür. Wenn es die eigene Familie ist, darf man diese ganzen Personen transportieren. Das ist auch immer manchmal eine Frage, muss man dann einen Busführerschein machen?
Ja.
Und
ja.
Das andere ist, wie kommen die Kinder hin und her? Also unsere Kinder wurden sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen. Sie mussten sehr früh selber zum Kindergarten laufen. Sie haben sehr früh Fahrradfahren gelernt. Mein Mann ist also auch, wenn sie zur Schule fuhren, dann hat er vorher mit ihnen ganz viele Ausflüge gemacht, hat ihnen Fahrradfahren beigebracht, hat sie beobachtet, bis sie es alleine konnten. Und dann sind sie sehr früh schon alleine zur Schule mit dem Fahrrad gefahren, auch bei Wind und Wetter. Wir haben eigentlich immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ihr kriegt alles dafür, Regenkeps und Gummistiefel und so. Also auch im schlechten Wetter kann man Fahrrad fahren. Oder auch unser Sohn hatte zum Beispiel 25 Minuten mit dem Fahrrad entfernt Klavierunterricht. Der ist da immer alleine hingefahren und die Klavierlehrerin fand das immer sehr beeindruckend, weil sie sagt, ich habe eigentlich fast immer Mütter irgendwo sitzen, die dann auf ihre Kinder warten, dass ihr Sohn immer alleine fährt. Also finde ich ganz beeindruckend. Also sie haben sehr, sehr früh das gelernt. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung zu der Sendung, habe ich unsere Kinder auch nochmal gefragt, was ist gut und was ist nicht so gut an der Großfamilie. Und die Erstgeborene, die hat gesagt, ja, also das, was wirklich schwierig war, ist, dass ganz viele Kinder wurden immer gefahren und ich musste immer alleine fahren mit dem Fahrrad. Und weil du hast immer gesagt, wie soll ich denn das mit den 6 Kindern machen, dich abholen und bringen? Das war nur in Ausnahmefällen mal möglich, wenn es wirklich gar nicht ging. Aber sagte, damals habe ich schon auch ein Stück darunter gelitten. Das würden jetzt die Jüngeren nicht unbedingt so sagen, aber sie hat das besonders betont. Aber sagt, im Nachhinein war das natürlich toll. Ich bin heute so selbstständig und mir macht viel nichts aus. Und ich habe einfach gelernt, für mich dann auch zu sorgen.
Ist das eine Antwort? Mhm. Ich wollte nur noch mal bemerken, also auch eine wunderbare Frau in Amerika, eine gute Bekannte, kann schon sagen, Freundin, die hat 3 Kinder. Eins ist Priester, eins Polizist und eine Tochter, die ist auch verheiratet. Und nachdem ich sie eine ganze Zeit kannte, sagte sie, du, eigentlich habe ich 6 Kinder, sag ich wie. Diese Frau hat 3 Kinder geboren, im Arm gehabt, für eine Woche. Und 3-mal sind die Kinder gestorben, bevor sie das erste behalten konnte. Und vor dieser Frau habe ich eine unheimliche Hochachtung, dass sie da das immer wieder geschehen ließ und Gott vertraut hat. Sie ist eine gläubige Frau. Und das wollte ich einfach nur mal anmerken, weil das war was, was ich noch nie vorher gehört habe. Und für mich ist sie also sehr bewundernswert, wie auch Sie. Danke für Ihren Vortrag und weiterhin viel, viel Gutes.
Ja, danke schön, Frau Korbka.
Danke. Vielen Dank, Frau Korbka, für Ihren Anruf. 089 517 008 008. Unter dieser Nummer können Sie anrufen in dieser Lebenshilfesendung und direkt mit Frau Horn sprechen. Frau Horn, ist es denn nicht so, dass Sie manchmal auch so ein bisschen kritische Anfragen kriegen? Also ich habe auch schon geredet über Kinderkriegen grundsätzlich überhaupt. Ich habe Paare kennengelernt, die gesagt haben, unsere Welt ist sowieso überbevölkert, besser wir kriegen keine, dann reduzieren wir diese Überbevölkerung ein wenig. Was sagen Sie dazu?
Ja, also ich habe das auch sogar von Christen gehört, die gesagt haben, nee, also wir investieren uns zum Beispiel lieber in die Jugendarbeit und ein junges Paar und wir bekommen keine Kinder. Wir entscheiden das einfach so. Und Grundsätzlich kann ich das verstehen, wenn man sich die Weltlage anguckt, dass man sagt, okay, vielleicht wäre es besser, keine Kinder zu bekommen. Aber letztendlich glaube ich, dass Gott darüber traurig ist, weil jedes Kind bringt auch von ihm die Botschaft mit, ich glaube noch an diese Welt und ich freue mich an dieser Welt und ich glaube, er möchte gerne Kinder auf diese Welt schicken. Und ich kann natürlich sagen, wenn man jetzt die ganze gesamte Welt sieht, sind wir schon an der Grenze, ob diese Welt uns ernähren kann. Aber wenn man ehrlich hinguckt, sagt man, wir haben genug zu essen, es ist nur falsch verteilt. Und umgekehrt kann ich ja nicht sagen, okay, jetzt alle Deutschen sterben jetzt aus und dann transportiere ich jetzt alle Afrikaner oder alle Chinesen hierher. Das funktioniert ja irgendwo auch ein Stück weit nicht. Und von daher würde ich schon dafür plädieren, dass wir Deutsche uns auch weiter fortpflanzen.
Ja, da liegen wir ja fort. Also alleine Bestandserhaltung, wenn man das mal so im Fachjargon ausdrücken will, wäre 2 Kinder pro Paar, nicht? Und wir liegen ja weit drunter.
Ja, genau. Also in der Bibel steht ja, wir sollen uns vermehren. Vermehren ist nicht 2. Vermehren fängt erst bei 3 an. Das ist mir auch erstmal mal klar geworden. Weil ich dachte, ja, ich habe mich doch vermehrt mit 2 Kindern. Nee, du hast dich nur erhalten. Also du hast nur dich ersetzt. Vermehren ist 3.
Ich kann mir vorstellen, dass manche Hörer eine Sendung wie diese auch mit Schmerzen hören. Und es ist wirklich für mich auch auffallend, wenn ich herumschaue, im Freundesbekanntenkreis gerade von überzeugten Christen, wie viele da sind, die sich Kinder sehnsüchtig wünschen und keine bekommen. Oder die wie sie eben ganz viele Fehlgeburten erlebt haben. Auch eine Bekannte von uns, ein Kind und 7, 8, 9 Fehlgeburten oder irgendwie, also ganz viele auf jeden Fall. Danach hat sie ja dann aufgegeben. Und da fragt man sich dann natürlich auch manchmal, Gott, du legst, dann hast du Paare, die gerne möchten, die sich wirklich sehr sehnsüchtig ein Kind wünschen und denen bleibt es dann versagt.
Ja, also da haben Sie recht und da habe ich auch keine Antwort drauf, muss ich sagen. Ich leide mit diesen Paaren. Manchmal kann man dann noch erleben, dass wirklich ein Wunder geschieht und die doch noch ein Kind kriegen. Also bei einer Frau habe ich das erlebt, die auch jahrelang kein Kind bekommen hat. Und da hat der Arzt gesagt, ich habe jetzt nur noch eine Möglichkeit. Sie haben einen sehr stressigen Beruf. Sie war Chefsekretärin. Und wahrscheinlich sagt ihr Körper, ist nicht möglich. So viel Stresshormone schütte ich immer aus. Und da kann ich auch noch ein Kind Platz haben. Der Körper sagt einfach nein, weil sie war ganz gynäkologisch gesund. Der Mann war auch gesund. Und sie hat dann gesagt, okay, im Vertrauen, ich kündige jetzt meinen Job und sie blieb zu Hause und sie ist schwanger geworden. Also solche Zeugnisse gibt es immer wieder mal oder auch, dass dann ein Paar sich entschließt, gut, dann adoptieren wir ein Kind, was ja auch nicht leicht ist, ein Kind zu bekommen, aber sie haben dann ein Kind adoptiert und 4 Monate später wurde die Frau schwanger. Also ich glaube, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde natürlich auch an Psyche, die es blockiert, ein leibliches Kind zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch ganz klar die sagen, wir tun alles dafür und es klappt überhaupt nicht. Wir sind bereit, alles zu. Ich wäre auch bereit, meinen Beruf aufzugeben oder. Und es kommt trotzdem nicht dazu. Und da müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Also ich kenne ein paar, die auch keine Kinder kriegen konnten und die sagen, boah, wir haben unter den Kommentaren so gelitten, dass uns gesagt wurde, na, braucht doch mal ein bisschen Nachhilfeunterricht. Wisst ihr nicht, wie das geht? Soll ich mal zu euch ins Schlafzimmer kommen? Und
oder auch subtil dann von wegen, habt ihr nicht genug gebetet?
Das ja, kann oder ja auch das, passieren. Genau. Und dieses Paar, da hat der Mann dann einmal gesagt, so, wenn jetzt nochmal so ein blöder Kommentar kommt, dann sage ich, wir wollen keine Kinder. Habt ihr es jetzt begriffen? Wir wollen keine Kinder. Und damit war Schluss, damit war Ende der Diskussion. Für alle war klar, die wollen gar keine Kinder. Und dann haben sie aber 2 Kinder adoptiert und sagte, ich sag nirgendwo jetzt, wenn ich neue Leute kennenlerne, dass das unsere adoptierten Kinder sind. Es sind halt unsere Kinder. Aber dieser Schmerz ist ganz tief in uns geblieben und Kommentare von anderen können da ganz, ganz viel kaputt machen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich war auch, als ich wieder eine Fehlgeburt hatte, lag ich in der Klinik und dann sagte eine Frau, wenn ich gefragt werde, wie viele Kinder habt ihr, dann sage ich alles eins. Alles jung, alles eins. Ein Kind. Also sie versuchte das irgendwo so ein bisschen lustig zu machen, damit die anderen aufwachen und sagen, ich würde so gerne mehr Kinder haben, aber ich habe halt nur eins. Und dieses eine ist sehr kostbar, aber ich habe nur eins. Und da habe ich auch keine Antwort drauf, wie Gott das macht. Ich verstehe auch nicht, warum Gott den einen 6 Söhne gibt und den anderen 6 Töchter. Das ist ja auch so, dass oft Leute sagen, boah, ich hätte so gern noch eine Tochter oder einen Sohn und kriegen sie nicht, sie kriegen nur Söhne. Was aber natürlich ein geringer Schmerz dagegen ist, wenn man gar keine Kinder bekommt. Das möchte ich nochmal ganz deutlich betonen.
Also das heißt, wir wissen auch, dass es das Gefühl, wenn man viele Kinder hat, auf der einen Seite schlägt und fleckt ihnen vielleicht dann viel Bewunderung entgegen, aber da können sie durchaus auch mit einer Dankbarkeit antworten. Dann ist es auch nicht selbstverständlich.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch manchmal, sage ich, wissen Sie, es kann passieren, wenn ich jetzt hier vorne stehe und sage, ich bin verheiratet und habe 7 Kinder, dass ich schon ganz viele von ihnen verletzt habe. Die Kinder kriegen konnte, die nie geheiratet haben, die mit einem Kind überhaupt nicht zurechtkommen. Da habe ich noch gar nichts gesagt, aber ich habe schon so und so viele verletzt. Und das war mir auch mal so arg, dass ich gesagt, Gott, warum muss ich über diese Welt gehen und lauter Leute verletzen? Durch das, was ich tue, das, was ich bin, was ich sage. Und eigentlich kann ich doch nicht dafür jetzt. Also ich will die Menschen doch gar nicht verletzen, aber es passiert. Und da müssen wir auf der einen Seite sehr vorsichtig sein, die wir jetzt Kinder haben, und auf der anderen Seite aber auch die keine Kinder haben, vielleicht auch denen helfen, zu sagen, du, das verletzt mich jetzt, oder passt du abends schon mal drauf auf. Und ich weiß, als junger Mensch bin ich mal einem Mann begegnet, der hatte keinen rechten Arm. Und ich wollte ihm die rechte Hand geben und ging natürlich nicht. Und dann sagte er, guck mal, wenn du mir auch die linke Hand geben würdest, dann würde ich gar nicht spüren, dass ich keinen rechten Arm hätte. Und wir könnten uns richtig feste drücken. Das habe ich nie vergessen. Und immer, wenn ich jemanden sehe, der einen Arm gelähmt hat oder so, habe ich das angewandt. Und so, glaube ich, ist es auch, wenn der verletzt wird, mit denen, die das tun, aber es gar nicht wollen, redet und ihnen hilft, glaube ich, könnte vieles auf dieser Welt besser werden.
Kinder darf es ein bisschen mehr sein, ist unser Thema heute, und uns ruft eine Hörerin aus Frankfurt an, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Tag.
Guten Tag. Mein Thema dazu ist nicht, dass ich viel Kinder habe. Ich habe leider nur ein Kind bekommen und habe ein zweites verloren und war dann chronisch nierenkrank, also war weiter nicht möglich. Daraufhin haben wir ein Findelkind adoptiert aus einem anderen Erdteil. Und das hat sich herausgestellt, dass es stark lernbehindert ist. War also eine schwierige Aufgabe, das großzuziehen. Und als sie erwachsen war, bekam sie ebenfalls ein Kind, was viele sehr bekritisiert haben. Aber es war so klar, das ist alles so zugegangen, da gab es überhaupt keine Entscheidung, darf das sein. Und sie sagte auch, das ist der einzige Mensch, der zu mir gehört. Und so haben wir dabei gestanden und geholfen, dieses Kind großzuziehen, weil sie es gar nicht alleine schaffen konnte. Und es hat sich herausgestellt, das Kind hat das gleiche Erbgut, also auch schafft es nicht ganz normal durchs Leben zu gehen. Und von erster Stunde an, als ich das hörte, dass das Kind kommt, war ich Gott dankbar für dieses Geschenk und denke, es wird einen Sinn haben. Und darauf wollte ich auch hinaus. Und mit meinem leiblichen Kind ist es mir genauso gegangen. Da gab es eine lange Suche für Beruf und zwei Beziehungen, wie es heute so geht, durch die Ortsveränderungen, es kam nicht dazu. Und er ist auch Vater geworden, in einer ganz kurzen Beziehung ist das passiert. Und also auch kein normal, wie man heute in Gänsefüßchen sich das so träumt, dass alles so in der Norm läuft. Und ich bin so dankbar für dieses Kind und denke auch, also ich bin richtig stolz auf meine Enkelkinder, die ins Leben kamen, weil ich denke, sie werden gebraucht in dieser Welt. Gott hat sie geschickt. Das ist so mein Schwerpunkt da drin, was ich mitteilen wollte. Und es hat jedes Kind, ist so, beglückt mich einfach.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und auch für diese schöne, ganz persönliche Geschichte. Herzlichen Dank, Gottes Segen für Sie und auch Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder.
Dankeschön.
Frau Horn, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Also mir ist das auch ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Zeit heute, wo wir so viel entscheiden können und wo so viele Kinder abgetrieben werden, diesen Wert auch gerade von Kindern, die nicht so ein IQ haben, der super gut ist, diese Kinder auch wertzuschätzen. Und die bringen oft so viel Liebe mit rein und sind so liebesfähig, auch gerade wenn man die mongoloiden Kinder sieht, wie liebesfähig die sind. Und wir können ganz, ganz viel von ihnen lernen. Und die Frage ist, wer ist wirklich glücklicher? Vielleicht so ein mongoloides Kind ist viel glücklicher als wir, die wir sehr intelligent sind und studieren und das und jenes machen. Und also ich begegne auch jedem Menschen mit einer ganz großen Hochachtung, egal ob er lernbehindert ist oder ob er sehr intelligent ist, und habe das auch immer im Kopf, dass Gott damit einen Plan hat und dass er uns was damit zeigen will.
Wir kommen nun zu Herrn Rückel, der uns aus Saulgrub anruft. Herr Rückel, Saulgrub, wo liegt das?
Hallo, grüß Gott. Das liegt in der Nähe von Oberammergau.
Ah, gut, das können wir einsortieren. Dankeschön.
Bei Murnau, Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen, diese Ecke.
Wunderbar, Herr Rückel, wir hören Sie.
Ja, ich möchte mich zunächst bedanken. Vielen Dank, Frau Dr. Horn. Das ist ja großartig, was Sie berichten. Die letzten Gedanken von der Frau, die angerufen hat, und Sie, was Sie gesagt haben, das, was der Herrgott gibt, anzunehmen, das haben Sie durchgemacht. Und man kriegt dann wohl die Kraft dazu. Wir haben auch 7 Kinder gekriegt. 3 hat der Herrgott schon wieder zurückgeholt. 2 am Tumor mit über 10 Jahren Hirn- und Herz-Lungen-Tumor und ein Kind, was als Abgang vielleicht 6-8 Wochen alt, was weiß ich, der Herrgott wieder geholt hat. Das haben wir 4 und wir haben schon 3 Enkel. Und jetzt die Frage, wir erwarten von unserer Tochter, die jetzt einen 2-jährigen Buben hat, die im Februar Zwilling, völlig unfassbar. Und meine Frage an die Frau Dr. Horn, weil meine Tochter schon zu dir jetzt Nachmittag fahre, ja, dass man da bei Zwillingen ist ja alles anders, hat natürlich auch Showberatung, Hebammen, was weiß ich, aber es gibt keine speziellen Zwillings, zumindest in unserer Gegend nicht, ja, Trainingskurse, Atmungskurse, was weiß ich, für die Niederkunft. Und was täten Sie spontan, Frau Dr. Song, was man jetzt, ich bin Opa mit 66, wir haben unser letztes Kind 96 gekriegt, der ist 20 jetzt, was können wir schon machen, dass man mit den Zwillingen, dass das, dass man da nichts ganz Wichtiges vergisst? Zwilling ist ja großartig. Ja, ich höre.
Ja, also als wir die Zwillinge kriegten, wobei ich sie ja noch nicht selber geboren habe, aber aufgenommen haben, habe ich auch immer ganz viele Zwillinge und Zwillingseltern gefragt, was soll man auf gar keinen Fall falsch machen? Was ist das, was die Zwillinge auf jeden Fall brauchen? Das, was mir immer wieder kam, ist, bitte zieht sie nicht gleich an, sondern guckt, dass sie jeder ein eigener Mensch sind und sie nicht immer nur anreden, ja, ihr Zwillinge kommt mal. Also man hat festgestellt, dass die Zwillinge oft verspätet reden lernen, weil man immer sagt, wir gehen jetzt ins Bett, wir, weil dann kann sich ein Zwilling hinter dem anderen verstecken und man weiß gar nicht, hat er überhaupt zugehört oder nicht, sondern jeden Zwilling einzeln ansprechen und mit jedem Zwilling eine eigene Beziehung und nicht immer alles gleich machen mit beiden, sie nicht immer gleich anziehen, und auch in der Schule, im Kindergarten, sie möglichst in getrennte Gruppen tun, damit sie ihre eigenen Freundeskreise entwickeln dürfen. Sie machen schon genug zu Hause zusammen und sie werden auch von sich aus vielleicht mal sagen, ich möchte gerne das Gleiche haben, aber es nicht von außen aufoktroyieren nach dem Motto, das sieht doch immer so süß aus, wenn die das Gleiche anhaben. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Ratschläge. Die Kinder müssen auch lernen, ein eigenes Leben leben zu dürfen. Und meistens ist es ja so, dass ein Zwilling vielleicht in einem Bereich bessere Gaben hat als der andere. Und ich weiß, unsere Kinder waren da mal zusammen irgendwo und da habe ich den einen Zwilling gefragt, ja, wann muss ich euch denn wieder abholen? Da sagte der andere, ja, das weiß ich nicht, das weiß er nur. Also die ziehen sich auch ein Stück zurück oder wenn sie dann in der Schule sind, dann sagt der eine, weißt du was, ich kann besser Mathe, ich mache Mathe und du machst Deutsch. Und da muss man schon aufpassen, dass die dann jeder auch ihre Gaben entwickeln. Also das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Ansonsten jetzt schon im Mutterleib, also ich würde für diese Kinder beten, für eine gute Entwicklung und vor allen Dingen auch für eine gute Entbindung. Es ist so, dass heute viele, viele Zwillingskinder kommen per Kaiserschnitt auf die Welt, was nicht unbedingt nötig sein müsste. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sie liegen. Also wenn sie beide mit dem Kopf nach unten liegen, denke ich, könnten sie auch normal entbunden werden. Aber es ist so, dass man da heute auch oft sagt, nee, wir wollen lieber zur Nummer sicher gehen und wir holen die Kinder vielleicht sogar ein bisschen früher und wir wir entbinden per Kaiserschnitt. Aber ich denke, das, glaube ich, ist wichtig, wenn man das als Frau selber hört. Was möchte ich? Also ich habe zum Beispiel den Josua als Kaiserschnitt entbunden, weil da eine Komplikation war. Da hatte sich plötzlich der Mutterkuchen von der Gebärmutter gelöst und ich habe angefangen zu bluten und das musste ganz schnell gehen. Es war dann ein Notkaiserschnitt. Und als ich mit dem letzten leiblichen Kind schwanger war, hat der Arzt zu mir gesagt, Frau Horn, wie wollen Sie entbinden? Wollen Sie wieder einen Kaiserschnitt oder wollen Sie normal entbinden? Und da habe ich gesagt, was ist denn möglich? Also ich war knapp 40 und da hat er gesagt, also ich würde sagen, 99% der Frauen sagen nach einem Kaiserschnitt wieder Kaiserschnitt. Aber ich sehe gar kein Problem, dass Sie das Kind normal auf die Welt bekommen. Und da habe ich gesagt, dann entscheide ich mich für eine normale Geburt. Ja, sagt er, dann machen wir das. Und das Kind kam normal auf die Welt. Also ich sage jetzt nicht, dass das bei Ihrer Tochter auch so sein muss, dass sie das Kind normal auf die Welt bringt. Aber zumindest, dass sie nicht sofort vielleicht sagt, ja, kommt gar nichts anderes in Frage. Aber auf sich hören und auf den Arzt hören. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir halt auch im Gebet immer wieder dafür einstehen. Mhm.
Herr Rückel, ich hoffe, es war was für Sie dabei. Herzlichen Dank. Gott, und ja, viel Segen auch Ihrer Tochter bei dieser Geburt. Alles Gute.
Ihr Kind heißt Josua, der Bub, auch wie bei der Frau Doktor. Und ja, sie hat schon, sie ist auch nicht festgelegt im Hinblick auf die Entbindung, also Kaiserschnitt nur dann, wenn Steißlage wäre. Ansonsten mit höchster Wahrscheinlichkeit, was der Arzt heute sagt, ist, wie es gerade die Frau Ärztin gesagt hat. Vielen Dank.
Wunderbar. Alles Gute, Herr Rückel, Ihnen und Dank. Ihrer Tochter. Wiederhören. Und wir kommen zu Frau Margarete aus Staufen in der Nähe von Freiburg.
Ja, gut.
Da läutet es gerade.
Vor allen Dingen Respekt vor dieser Mutter, die so schön berichtet hat. Ich bewundere das Vertrauen zu Gott und aber auch soll sie danken dafür, dass die äußeren Verhältnisse so waren, dass sie die Kinder alle aufnehmen konnte. Heute ist die Situation so, dass die jungen Leute zu früh zusammenleben, sich Frauen studieren alle, werden zu alt und sagen dann, jetzt können wir bald keine Kinder mehr bekommen. Das ist ein Problem. Das andere ist das, will ich sagen, aus meiner Familie. Ich habe 5 Kinder, eine Fehlgeburt. Einmal wurde mir empfohlen, ein Kind abzutreiben, 2-mal empfohlen. Ich habe gesagt, ich will das Kind haben, habe mich wochenlang ins Krankenhaus gelegt, bis die Gebärmutter sich wieder geschlossen hatte. Und es kam nach 4 Mädchen dann ein Junge. Ich bin heute glücklich, dass ich diesen Sohn habe. Und ich danke Gott, dass ich meine 5 Kinder und 1 im Himmel dem Herrn schenken konnte. Ich bewundere die Mutter, die so viel berichtet hat. Und ich gratuliere Ihnen und ich danke Ihnen für Ihr Vorbild an Vertrauen zu Gott, das Sie gehabt haben. Ich wünschte es den jungen Ehen auch.
Ja, danke schön, Frau Margarete, für diese Anmerkung, doch den Einblick in Ihr persönliches Erleben, was das Thema angeht. Frau Horn, vielleicht nochmal die Gesellschaftsanalyse, die bei Frau Margarete noch dahinter steht, ist eben, ja, das ist so die Entwicklung. Man ist lange im Beruf und dann hinterher reicht es auch gar nicht mehr für viele Kinder, für viel Familie. Ja, und dann möchte man auch schnell in den Beruf zurück oft, ne?
Ja, genau. Also ich habe mal einen Artikel gelesen von einer 40-jährigen Journalistin, die hat gesagt, warum hat meine Mutter mir nicht gesagt, dass es für alles eine Zeit gibt? Es gibt eine Zeit zu heiraten, es gibt eine Zeit Kinder zu kriegen und es gibt eine Zeit Karriere zu machen. Und man kann es nicht beliebig rumdrehen. Warum hat sie mir das nicht gesagt? Jetzt bin ich 40, bin gut im Beruf, aber habe keine Kinder und keine Familie. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Dilemma, dass vielleicht die Frauen, die früh Kinder gekriegt haben, erstmal auf ihren Beruf verzichtet haben, dann im Rückblick vielleicht sagen, ach, habe ich es wirklich richtig gemacht? Also ich kann mich erinnern, dass unser Sohn in Amerika war und sagte, Mama, ich habe über dich nachgedacht, als er wiederkam. Und du hast Medizin studiert, du hast noch einen Facharzt gemacht und dann bist du zu Hause geblieben, um uns 7 Kinder großzuziehen. Tut dir das nicht heute leid im Rückblick? Hast du nicht einen Fehler gemacht? Hättest du nicht besser Karriere gemacht? Und dann habe ich gesagt, weißt du, Josua, ich war eine sehr begeisterte Ärztin. Aber es war auch ein Vorrecht, euch 7 Kinder großzuziehen. Und ich bereue nichts. Ich glaube, ich wäre in beiden Wegen glücklich geworden, aber ich bereue nichts. Und es ist ein Vorrecht. Und ich konnte vorher nicht wissen, ob ich Kinder kriege oder nicht. Ich habe immer gesagt, ich möchte einen guten Beruf lernen, weil ich habe es nicht in der Hand, ob ich Kinder als Geschenk haben werde oder nicht. Und dann habe ich einen guten Beruf, der mich ausfüllt. Und jetzt habe ich relativ leicht Kinder gekriegt, auch wenn ich zwischendrin immer welche verloren habe. Aber die ersten 2 gingen relativ leicht, die zu bekommen. Und dann will ich alles haben. Und das ist mir mal sehr stark vor Augen gewesen. Und ich plädiere jetzt nicht dafür, dass jede Frau, die Kinder kriegt, auch zu Hause sein muss. Es gibt wunderbare Teilzeitstellen heute, die wir früher gar nicht hatten. So. Also ich musste ganz als Ärztin arbeiten oder gar nicht. Inzwischen gab es nicht. Und es war auch nicht mein Plan, zu Hause zu bleiben. Ich habe gedacht, okay, ich bin bereit, wenn die Kinder klein sind, zu Hause zu bleiben. Und hinterher steige ich mit meinem Mann wieder ein. Er wird sich niederlassen als Hautarzt. Und dann kann ich ja immer stückchenweise wieder einsteigen. Es sollte anders kommen. Mein Mann ist weiter an der Klinik geblieben. Er ist heute immer noch als Oberarzt tätig. Und ich bin jetzt so in den Beruf als Ärztin nicht zurückgegangen. Aber trotzdem habe ich erleben dürfen, wie Gott meine Gaben weiter braucht. A, im Bereich der Seelsorge, dass ich immer wieder Menschen dienen darf, die Probleme haben. Und B, also habe ich zum Beispiel ein Buch über Fehlgeburten geschrieben. Und da hat der Verlag gesagt, er möchte eine Ärztin als Autorin haben. Und ich gehe in Schulen zum Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität, wo es auch sehr hilfreich ist, dass ich Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten bin. So sehe ich, wie Gott mich trotzdem in diesem Weg bestätigt, den ich jetzt gegangen bin. Und ich bin letztendlich Ärztin geblieben. Nämlich eine Ärztin hilft Menschen, ihr Leben zu gestalten, gut gesund zu werden. Und da kann ich einen wichtigen Beitrag für diese Gesellschaft auch leisten. Und das ist vielleicht so, ich habe so ganz klare Vorstellungen, wie mein Leben sein soll, aber auch zu gucken, wo sind vielleicht doch die in meinen Augen Umwege oder die anderen Wege und die dann auch zu gehen, dann auch mich darauf einzulassen. Also ich weiß, als ich in das Schwiegerelternhaus kam, hat meine Schwiegermutter meinen Mann gewarnt und hat gesagt, heirate diese Frau nicht, die wäre nie bereit für Kinder zu Hause zu bleiben. Aber es hat sich anders erwiesen und sie hat hinterher gesagt, boah, ich kann es gar nicht fassen, wie du dich auch verändert hast. Und da hat natürlich auch mein Glaube sehr viel dazu beigetragen, dass ich im Lesen des Wortes Gottes, im Hören von Predigten mich habe darauf eingelassen, auch das, was er für mein Leben hat und nicht mich zum Maßstab zu setzen, sondern ihn als Maßstab zu nehmen.
Ja, danke schön, Frau Horn, und ich danke auch nochmal Frau Margarete, und wir hören nun Frau Meersmann, die uns aus Hessen anruft. Grüß Sie, Frau Meersmann.
Grüß Gott, ich habe jetzt nur die Hörer mitbekommen. Ich habe den Vortrag selber nicht gehört. Ich möchte zum Thema Zwillinge sagen. Als ich jung verheiratet war und wir noch Kinderplanung gemacht haben, da hat eine liebe alte Verwandte zu mir gesagt, wenn du Zwillinge bekommst, dann achte immer drauf, dass das Kind, was zuerst auf die Welt gekommen ist, auch zuerst das Essen kriegt. Immer als erste von beiden Kindern angesprochen wird, versorgt wird und so weiter. Damit keine Eifersucht entsteht.
Das heißt also, Sie meinen damit, dass man es wie das älteste Kind betrachtet und nicht als gleich alt.
Und wenn das zweite kommt, ist ja schon eins da.
Also, dass man nicht sagt, die sind gleichzeitig, sondern sie sind wie ein kleines Geschwisterpaar mit einem älteren und einem jüngeren.
Genau, wenn es auch nur Minuten sind.
Ja, ich danke Frau Meersmann für diesen Hinweis. Frau Horn, also die Grundidee dahinter ist nachvollziehbar.
Ja, das ist ganz interessant, weil ich schreibe jedes Jahr einen Weihnachtsbrief und da sind die Kinder auch immer sehr darauf bedacht, dass ich die Reihenfolge richtig einhalte. Und also erst ist Marcel geboren und dann Pascal, auch nur Viertelstunde, aber wird immer als Erster genannt. Und ich habe mal, als unsere Kinder in die Schule gingen, mit einem Lehrer gesprochen und der sagte, ich bin selber Zwilling, ich bin Zweitgeborener. Und noch heute, ich bin jetzt 45 Jahre alt, wenn mein Bruder und ich, wenn wir beide wollen, dann lasse ich immer meinem Bruder den Vortritt. Oder auch, wenn wir Geburtstag haben, ruft mein Bruder mich an und dann spreche ich ihm zu. Also von daher scheint da was dran zu sein, dass man den Erstgeborenen auch respektiert und sagt, du bist eben der zuerst gekommen ist.
Dankeschön für den Hinweis Ihnen, Frau Meersmann. Und unser letzter Hörer in dieser Sendung ist Herr Schenk. Er ruft uns aus der Nähe von Köln an. Guten Tag, Herr Schenk.
Schönen guten Morgen, Frau Dr. Hahn, schönen guten Morgen zusammen. Ich wollte ein klein bisschen einflechten. Zu einem Kind gehören ja zwei, einen Mann und eine Frau. Das haben wir, ich will jetzt die Frau nicht schmälern, sondern es soll doch eigentlich so sein, dass beide das Kind lieben und auch erziehen. Ich vermisse so ein bisschen, dass der Vater eigentlich auch eine wichtige Funktion hat und in unserer Gesellschaft der Vater immer ein klein bisschen zu kurz kommt, so dass oder zu kurz gehalten wird. Das finde ich nicht ganz so toll. Bei aller Liebe, die Mutter ist die Bindungsperson. Das ist für mich ganz klar. Nur es geht teilweise nicht ohne den Vater.
Na, was heißt teilweise, Herr Schenk? Es geht ganz bestimmt nicht ohne den Vater. Vielleicht können Frau Horn dazu noch, vielleicht nochmal, genau, die Rolle des Vaters, besonders in einer Großfamilie, Frau Horn, was ist da wichtig?
Ja, also ich glaube, ich habe meinen Mann in dieser Sendung auch schon sehr geehrt, weil ich habe immer gesagt, er war der Motor, der immer noch mehr Kinder wollte. Und ich habe auch die Geschichte erzählt, dass er den Kindern beigebracht hat, Fahrradfahren mit ihnen, die Wege abgefahren ist, die kontrolliert hat, dass sie da nicht zu früh Fahrrad fahren, aber auch das trotzdem lernen. Also ein Mann ist ganz, ganz, ganz wichtig in der Erziehung der Kinder. Und ich habe das auch immer versucht, sehr zu fördern, dass mein Mann auch mal mit einzelnen Kindern was alleine gemacht hat, was auch bei den Kindern sehr gut ankam, weil das könnte ja sein, dass in der Großfamilie so nach dem Motto, man gießt mit der großen Gießkanne über alle was drüber, aber der Einzelne kommt zu kurz. Und deswegen haben wir immer versucht, dass mein Mann auch mit einzelnen Kindern was machte. Zum Beispiel gibt es Väter-Söhne-Wochenenden. Mein Mann ist mit allen seinen Kindern ein Wochenende alleine mal weggefahren, nur mit den Söhnen, mit einem Sohn. Oder er hat auch spezielle Dinge mit denen gemacht, zum Beispiel Kanufahren. Also Abenteuer war ganz groß geschrieben mit Papa. Wir haben uns auch abends immer die Arbeit geteilt, es zu Bett bringen, sodass jeder von uns immer mit zwei Kindern in der Bibel gelesen hat und gebetet hat. Und mal hat er die Großen genommen, mal die Kleinen. Also wir haben jeden Freitagabend haben wir einen Familienabend gehabt, wo wir als Familie überlegt haben, was können wir zusammen machen. Mal haben wir zusammen Waffeln gebacken, mal haben wir einen Film geguckt, mal haben wir gespielt. Das war uns ganz, ganz wichtig. Oder auch im Urlaub, wo wir meistens mit Campingwagen und Zelten unterwegs waren. Mein Mann ist Segler und er hat allen Kindern versucht, Segeln beizubringen. Mehr oder weniger Erfolg. Manchmal wollten die Kinder nicht, weil sie ein blödes Segelboot, immer müssen wir segeln. Aber heute lieben sie alle Segeln und haben sogar schon Segelscheine gemacht. Also manchmal muss man auch ein bisschen warten, dass das Familienhobby sich doch wiederholt. Also mein Mann ist unbezahlbar in diesem Ganzen und niemals hätten wir diese Kinder so großziehen können, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Also ich bin absolut dafür und ich freue mich sehr darüber. Also wir sind jetzt zum ersten Mal Großeltern geworden und da ist meine Tochter 6 Monate zu Hause geblieben und ihr Mann ist 8 Monate zu Hause geblieben und hat auf dieses erste Kind aufgepasst und die teilen sich diese Aufgabe und er ist ein ganz begeisterter Vater und ich freue mich da sehr, sehr dran, dass da unsere Gesellschaft auch ein Stück umdenkt und den Männern auch hilft, wirklich ihre Rolle als Vater einzunehmen und es ist so kostbar, einen Vater zu haben, der Rückenwind für einen ist. Ich durfte so einen Vater haben, der immer an mich geglaubt hat und der mein Rückenwind war, das habe ich auf seiner Beerdigung auch nochmal ganz deutlich gesagt, dass ich in dieser Beziehung sehr beschenkt bin durch einen Vater, der mein Rückenwind war.
Ich danke Herrn Schenk ganz, ganz herzlich für seinen Anruf und den Hinweis auf die Väter, damit die heute nicht zu kurz kommen. Dankeschön, Herr Schenk. Frau Horn, jetzt noch zum Abschluss. Wir hatten in der Schule gestern einen Infoabend, wo es um eine Verlängerung der Schulzeiten ging. Und es wurde so klar, dass die Familien, denen Familie ein Anliegen ist, die vielleicht auch etwas mehr Kinder haben wollen, die zu Hause sein wollen, wenn die Kinder, wo die Mutter zu Hause sein will, wenn die Kinder nach Hause kommen, dass diese Familienmodell drastisch rar wird und dass Schulen oft darauf antworten, indem sie immer mehr die Schulzeiten verlängern, weil sie sehen, dass viele Kinder zu Hause einfach alleine sind und nicht richtig einfach auch begleitet werden und so und versuchen, das wieder aufzufangen als Schule. Ich erzähle das nur so, weil ich das Gefühl habe, dass viele Familien darum ringen, irgendwie für ihre Kinder echt Familie zu sein, dass wenn man eine große Familie ist, man wirklich sich als Auslaufmodell fühlt und dass das für viele auch vielleicht die Entscheidung schwer macht, weil die Zeit doch wirklich unendlich viele Herausforderungen birgt, sowohl was die Freizeitgestaltung angeht, was die Medien angeht und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass viele junge Leute, Eltern, Paare vielleicht auch davor Gamaschen haben und sagen, das traue ich mich fast gar nicht mehr.
Ja, das ist auch nicht einfach. Also ich kann mich gut erinnern, ich bin ja dann nach der Geburt des zweiten Kindes zu Hause geblieben und dass einer unserer Kinder sagte, ich möchte auch mal Mittagskind sein, ich möchte auch im Kindergarten essen, ich muss nicht immer nach Hause kommen und hier dein Essen essen. Ich möchte auch mal wie alle anderen Kinder im Kindergarten essen. Also der Mensch ist ja ein Herdentier und der will ja das, was alle tun, das ist ja gut. Und das ist das, was das Kind auch gerne möchte. Und
es wenn tröstet halt mich, dass Sie das auch erlebt haben, Frauen.
Ja, und das ist ja, wenn alle Kinder nachmittags in der Schule sind und verschiedene Workshops haben und die Alternative ist, zu Hause zu sein, dann müsste schon da ein attraktives Angebot sein, dass die Mutter auch mit dem Kind was macht oder dass halt, was weiß ich, Musikinstrumente gelernt werden oder ein Sport ist. Aber auch die Sportvereine klagen ja darüber, dass dadurch, dass die Schule zunehmend den Platz einnimmt, sie nicht mehr richtig leben können. Also das ist dann so ein Kreislauf, der dann in Gang kommt und wir als Gesellschaft überlegen müssen, was wollen wir?
Schule frisst Familie auf, das wäre auch ein Vorschlag für eine Lebenshilfesendung. Einmal, das ist sicher ein Thema, das viele von uns umtreibt. Aber ich danke Ihnen jetzt zunächst einmal, Frau Dr. Ute Horn, für diese Sendung zum Thema Kinder darf's ein bisschen mehr sein. Wie wird man Mutter von 7 Kindern in der heutigen Zeit? Ich denke, es war eine Sendung, die vielen auch nochmal Mut gemacht hat, über die eigene Geschichte nachzudenken oder auch die eigenen Kinder vielleicht zu begleiten, als Erwachsene dann auf ihrem Lebensweg. Noch ein paar Hinweise zu Büchern, die Sie veröffentlicht haben. Das eine wichtigste vielleicht zu dieser Sendung, Mutig mit den Kindern wachsen. Also Mutig mit den Kindern wachsen ist der Titel dieses Buches von Frau Horn. Und dann gibt es noch die Bücher für Jugendliche, Baustelle Erste Liebe und Baustelle Erste Liebe für Teens. Das sind auch zwei Bücher, die Frau Horn veröffentlicht hat. Sie können anrufen beim Hörerservice von Radio Horeb und bekommen da auch noch diese Titel und weitere genannt, wenn es Sie interessiert. 08328 921 110 oder Sie schreiben eine E-Mail an info@radiohoreb.de. Vielen Dank, Frau Horn. Alles, alles Gute. Wir freuen uns auf eine weitere oder viele weitere Sendungen mit Ihnen. Alles Gute nach Krefeld.
Ja.
Auf Wiederhören. Ich verabschiede mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern, wünsche noch einen schönen weiteren gesegneten Tag. Gerne bleiben Sie dran beim Programm von Radio Horeb und ich sage auch auf Wiederhören, Ihre Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.